Der beste Einstiegszeitpunkt ist immer jetzt. Ein Satz, der Kontroversen auslöst. Für die einen ist es die Grundlage vernünftigen Anlagemanagements, für die anderen grober Unfug. In jedem Fall ist es ein Spruch mit Irritationspotenzial. Wir erklären, was dahinter steckt und wie Sie sich vernünftigerweise dazu verhalten sollten.
Klug anlegen. Klartext zur Geldanlage.
Wir, das sind Philipp Dobbert, Chefvolkswirt der Quirin Privatbank und Leiter ihrer Vermögensverwaltung.
Und Stefan May, Leiter Anlagestrategie und Produktentwicklung. Hallo Stefan.
Hallo Philipp. Philipp, lass uns ohne große Vorrede gleich ins Thema einsteigen. Ich habe ja vorhin gesagt, dass es ein Spruch ist, der beste Einstiegszeitpunkt ist immer jetzt, ein Spruch mit wirklichem Irritationspotenzial. Ich glaube das wirklich. Warum denkst du, ist es tatsächlich der Fall?
Ja, also ich bin da auch ganz fest von überzeugt, dass der Spruch erstmal zu großen Abwehrreaktionen führt. Und ich glaube, das hat vor allen Dingen auch was damit zu tun, was wir alle so gelernt haben über das Thema Geldanlage und was uns auch so umgibt im Täglichen zum Thema Geldanlage. Was meine ich damit? Also ich glaube, jeder kennt den, oder fast jeder kennt den Spruch, im Einkauf liegt der Gewinn. Na, also das ist ja quasi das Gegenteil von dem Sprüchlein, was du gerade aufgesagt hast, Stefan. Immer jetzt, ja, sondern nein, man muss schon aufpassen. Nur wenn man richtig einkauft, ne, dann kann man gewinnen. Oder es gibt so diese Klassiker unten rein, oben raus. Ne? Also kaufen, wenn es billig ist, und dann verkaufen, wenn es möglichst teuer ist und so weiter. Und das ist ja nicht nur so, dass wir das schon gelernt haben, sondern das umgibt uns ja dann auch noch tagtäglich, wenn wir uns mit Geldanlage beschäftigen. Ne? Ich gucke in die ganzen Anlegerblättchen rein, also ich mache es jetzt persönlich nicht, aber wenn man das tut, dann guckt man in diese Blättchen rein und da steht eben immer genau das Gleiche. Und oft ist es leider auch nach wie vor so, dass wenn man zum Finanzberater oder in die Bank geht oder so, dass ich da auch oft noch höre, ja, ganz wichtig jetzt, wie ich einsteige. Also das widerspricht sozusagen dem, was wir gelernt haben und dem, was uns auch so umgibt einfach.
Ich kann dir da nur zustimmen. Ich glaube, das ist wirklich so. Ich meine, das ist das, womit man tagtäglich konfrontiert wird, wenn man in der Branche tätig ist. Ja, ich glaube aber, dass es noch einen weiteren Punkt gibt, der sozusagen dieses Irritationspotenzial verursacht, nämlich, dass vordergründig gesehen ist der Spruch eigentlich falsch. Der Spruch ist falsch. Das wäre so, wie wenn irgendjemand plakatiert, 2 mal 2 ist 5. Ja? Was ist denn damit los? Warum sage ich das? Der Spruch ist falsch, weil die Leute natürlich vor dem Hintergrund, einen Hintergrund haben, sie sehen beispielsweise im Internet den Chart, den langfristigen Aktienchart und sehen, dass die Aktien beispielsweise der Finanzmarktkrise oder auch während der Corona-Pandemie um 50% eingebrochen sind. Und sehen dann natürlich, wenn ich da eingestiegen wäre, dann wäre die Hälfte meines Vermögens weg gewesen. Und dann kommen wir um die Ecke und sagen, ja, der beste Einstiegszeitpunkt ist immer jetzt. Ja. Und darum glaube ich, ist schon wichtig, dass wir unseren Zuhörern auch klar machen, was da dahinter steckt. Also nachträglich betrachtet ist der Spruch natürlich immer falsch, weil nachträglich kann ich natürlich immer gute Einstiegszeitpunkte und schlechte Einstiegszeitpunkte finden. Das Problem ist nur, diese Zeitpunkte lassen sich nicht im Vornherein identifizieren. Und jeder Anleger investiert nun mal nach vorne, nicht nach hinten. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, um zu verdeutlichen, warum der Spruch auch Irritationspotenzial hat.
Ja, absolut. Und genau diese schon, ich glaube, allein diese Perspektive schon mal einzunehmen, wir machen ja noch mehr Substanz, sage ich mal, dahinter, wie wir diesen Spruch meinen und warum der dann trotzdem für den Anleger stimmt. Aber schon diese Perspektive einzunehmen, dass es für diesen Spruch eben ganz entscheidend ist, wo ich mich hinstelle, ne? Ob ich mich nach den Investitionszeitpunkt stelle oder davor. Ich glaube, da denken schon auch viele Anlegerinnen und Anleger so gar nicht drüber nach. Aber ich gebe dir recht, Stefan, klar, ist das widersinnig. Ich kann das ja auch alles ausrechnen, ne? Was wäre im Nachhinein betrachtet gewesen, wenn ich 3 Wochen später irgendwie eingestiegen wäre oder 3 Wochen früher oder so? Und ich glaube, da muss man wirklich, da muss man wirklich sehr, sehr genau erklären, was damit gemeint ist. Ich glaube, ein Teil der Irritation kommt auch daher, weil sich das ja so sehr beliebig anhört. Ne? Ich meine, man könnte den Spruch vielleicht auch ganz noch viel vereinfachen und sagen, egal. Und das ist natürlich auch nichts, was jemand gerne hört, der jetzt darüber nachdenkt, 5 oder 10 oder 50 oder 100.000 Euro anzulegen. Ja, das ist egal. Kann man vielleicht auch so missverstehen, das ist nicht so wichtig. Aber genau das Gegenteil ist ja der Fall. Weil ich glaube, was jetzt ganz, ganz wertvoll ist, wenn wir mal gucken, und sagen, na, lassen wir erstmal so ein bisschen dieses Irritationsgefühl zu, vielleicht beim Anleger, bei der Anlegerin. Und was passiert denn dann, wenn ich das versuche? Wenn ich jetzt sage, naja, im Nachhinein ist es schon entscheidend, dass ich zum richtigen Zeitpunkt investiert habe und jetzt fange ich an, den zu suchen, diesen richtigen Zeitpunkt. Du hast ja schon ganz kurz und prägnant und natürlich auch zutreffend gesagt, naja, im Vorhinein kann ich den halt nicht identifizieren, diesen Punkt, sicher. Und was bedeutet das? Wozu führt das? Also ich glaube, ein Klassiker, die jeder auch kennt, der sich mit Geldanlage beschäftigt, und das kennt man ja auch sonst so aus dem täglichen Leben, irgendwas ist ja immer. Na, also ich gucke mir dann die Finanzmärkte an und überlege mir, investiere ich jetzt, ich sag mal 100.000 Euro. Und dann sage ich, um Gottes Willen, jetzt sind die Konjunkturperspektiven sind schlecht. Und die Weltwirtschaft, die wächst vielleicht nicht so in diesem Jahr und vielleicht auch im nächsten Jahr nicht. Solche Szenarien gibt es. Dann, du hast Finanzkrise schon erwähnt. Das ist natürlich ganz großes Drama. Ne? Übrigens, wenn man über den Zeitpunkt spricht, müsste man natürlich genau dann kaufen. Ne? Das macht auch keiner, ne? Wenn sozusagen die Krise gerade voll da ist und alle Märkte sind im Keller und so. Wir leben in einem Umfeld, wo es ganz viel um Geopolitik geht, ne? Und man sich immer die Frage stellt, um Gottes Willen, wenn jetzt der Iran-Konflikt nicht gelöst ist und wie das mit dem Öl alles weitergeht, wie soll ich denn da jetzt investieren und so weiter. Also es gibt auch immer viele Gründe dann, wenn man nach diesem richtigen Zeitpunkt sucht, die feste und vielleicht im Nachhinein dann auch zutreffende Einschätzung zu treffen, das ist vielleicht nicht der richtige Zeitpunkt. Dann ist es ja auch eine für sich genommen schon eine schwere Entscheidung, ne, zu sagen, ich nehme jetzt wirklich einen großen Batzen Geld und den investiere ich und ich weiß nicht genau, was mit diesem Geld dann morgen und übermorgen erstmal passiert. Das lässt sich ja nicht vorhersagen. So, und diese ganzen Puzzleteile, die führen dann in unsere Erfahrung, du stellst es auch immer wieder fest in Kundengesprächen, ich natürlich genauso, unsere Beraterinnen und Berater auch, das führt dann regelmäßig dazu, dass ich als Anleger gar nicht investiere oder ich investiere viel zu spät. Ich habe mir so lange die Frage gestellt, irgendwie darüber, oh, ist jetzt der richtige Zeitpunkt, ist immer wieder aufgeschoben und so weiter, dass ich lange nicht investiere. Jetzt hört sich das vielleicht erstmal nicht so schlimm an, aber das führt halt dazu, dass mir in diesem Zeitraum ganz viel Rendite verloren geht. Ja? Und da merkt man eben schon, das hat nichts, unser Satz, der richtige Zeitpunkt ist immer jetzt, der hat nichts damit zu tun, dass uns nichts Besseres einfällt oder dass es egal wäre oder so, sondern dass ja, wir das in unserer Erfahrung sehen und du wirst ja auch gleich ein bisschen noch was erzählen, Finanzmarktforschung und so weiter, die sieht das ja auch immer glasklar. Wenn ich versuche, das mit dem Timing hinzukriegen, dann ist es nicht nur irgendwie schwierig oder aufwendig oder so, sondern es funktioniert einfach nicht für den Anlageerfolg. Und deswegen ist es so wahnsinnig wichtig, diesen Satz eben auch wirklich ernst zu nehmen.
Ich kann dir da nur zustimmen. Ich glaube, das Hauptproblem liegt wirklich darin, dass sie die meisten Anleger, die sogenannten Timing-Entscheidungen für so extrem wichtig halten, also richtig einzusteigen, richtig auszusteigen und so weiter, dass die sich nicht vorstellen können, dass man an den Finanzmärkten, speziell an den Aktienmärkten, auch dann profitieren kann und Wertentwicklungen realisieren kann, wenn man auf Timing-Entscheidungen, solche Ein- und Ausstiegsentscheidungen verzichtet. Und ich glaube, die Ursache, warum sich das die meisten nicht vorstellen können, dass man eben auch profitieren kann, ohne die richtigen Ein- und Ausstiegszeitpunkte zu finden, das liegt letztlich daran, ist meine persönliche Meinung, mein persönlicher Eindruck aus vielen, vielen Kundengesprächen, dass die meisten, glaube ich, wirklich überzeugt sind, dass der Aktienmarkt eine Art Nullsummenspiel ist. Also, dass sie überzeugt sind, wenn ich gewinne oder irgendjemand gewinnt, dann muss sozusagen in gleicher Höhe auch ein anderer verlieren. Und das ist ein Missverständnis. Ja. Denn das wäre der Fall, also dieses, dieses Nullsummenspiel würde stimmen, wäre zutreffend, wenn der Aktienmarkt langfristig seitwärts laufen würde. Mhm. Denn dann könnte man ja, indem man nur hält sozusagen, die Positionen nur hält, könnte man ja auch nicht, würde man nicht gewinnen. Dann könnte man nur auf Kosten des anderen gewinnen. Ja? Aber der Aktienmarkt ist eben langfristig nicht seitwärts gerichtet, sondern er ist aufwärts gerichtet. Ja? Und das ist eine statistische Tatsache. Ja? Da gibt's Bibliotheken sind da vollgeschrieben worden. Ich will hier das nicht jetzt groß zitieren, aber das ist wirklich empirisch bestätigt, dass die Aktienmärkte nach oben gerichtet sind, langfristig eine positive Rendite ermöglichen. Ja, man geht sogar so weit, dass man mittlerweile auch schätzen kann, wie groß dieser Wertzuwachs im langfristigen Durchschnitt ist. Wir rechnen so mit 8% per anno in etwa. Da ist aber wichtig, auch klar zu machen, das gilt nicht generell einfach für Aktien, sondern das gilt wirklich nur, also diese 8%, von denen ich gesprochen habe, gelten nur für ein breit gestreutes, wirklich wohl diversifiziertes Portfolio. Ja, nicht jeder, der in Aktien investiert, hat so ein Portfolio. Und da hat mancher schon, der beispielsweise zu starkes Gewicht auf Einzeltitel hatte oder womöglich nur einen einzelnen Titel hatte, hat schon manche eine böse Überraschung erlebt. Ja, also wenn wir hier von Aktien sprechen, sprechen wir von einem wohl diversifizierten Portfolio. Und für so ein Portfolio kann man schon mit 8% per anno im Langfristschnitt rechnen. Und das bedeutet eben, die Tatsache, dass es nach oben geht langfristig, bedeutet eben, man kann auch Rendite realisieren, Wertzuwächse realisieren am Aktienmarkt, wenn man dieses ganze Rein-Raus-Spiel nicht mitmacht.
Ja, und was ich dann oft höre oder was man vielleicht auch so in der Zeitung öfter mal liest, wenn man sozusagen erstmal nur auf dieser empirischen, beobachtenden Ebene bleibt, auf der du jetzt unterwegs gewesen bist, ne? Also ich gucke mir die letzten 70 Jahre, sage ich mal, an, der weltweiten Aktienmärkte, und dann stelle ich eben fest, wenn ich wirklich nicht einzelne Branchen, einzelne Länder, einzelne Titel oder so anschaue, sondern wirklich alles, was da am weltweiten Aktienmarkt kreucht und fleucht, mal in einen Topf schmeiße, dann kommt da im Durchschnitt irgendwie 8% Rendite raus. Und das ist ja erstmal nur eine Beobachtung. Das ist eine sehr stabile Beobachtung, weil über 70 Jahre im Durchschnitt und auch sozusagen kleinere Zeitabschnitte in diesen 70 Jahren im Durchschnitt kommt da immer irgendwie diese 8% raus. Also offensichtlich eine sehr stabile Beobachtung, aber trotzdem ist eine Beobachtung. Und da hört und liest man eben oft in meiner Beobachtung, ja, aber wer sagt mir jetzt, dass das auch die nächsten 70 Jahre so weitergeht? Das kann ja sein, dass das die letzten 70 Jahre beobachtet wurde, ne? Also irgendwie fehlt vielen dann, was auch erstmal vollkommen richtig und nachvollziehbar ist, zu dieser Empirie, also dieser reinen Beobachtung, dann eine Theorie. Also warum soll das denn so sein? Gibt es da irgendeinen Grund dafür, dass das so ist? Und dass es fast schon so sein muss, dass langfristig eben die Aktienmärkte aufwärts gerichtet sind. Und da kommen wir jetzt dann sozusagen von der Empirie quasi in die Ökonomie und in die ökonomische Theorie. Wenn ich mir die Frage stelle, wenn ich jetzt ein Aktienportfolio habe, in dem ich wirklich so breit diversifiziert wie irgend möglich weltweit in den Aktienmarkt investiere. Also auch noch über die Indizes hinaus, die man so kennt, MSCI World und so weiter. Also wirklich so breit es irgend geht zu investieren in das Portfolio, dieses Portfolio zu investieren. Was habe ich dann eigentlich? Dann habe ich natürlich weiterhin ein Aktienportfolio. Ne? Man kann es auch mit ETFs natürlich machen, was kostengünstig und einfach funktioniert. Ich habe weiter ein Aktienportfolio, aber vor allen Dingen habe ich investiert letzten Endes in die Weltwirtschaft. Also wir sagen immer ganz gerne, die Weltwirtschaftskraft, die kommt da zum Tragen im Portfolio, weil ich gar nicht mehr einzelne Unternehmen bewerte oder Branchen oder Länder, geht's da jetzt rauf oder runter und so weiter, davon abstrahiere ich komplett, sondern ich habe dieses breit diversifizierte Portfolio und damit setze ich letzten Endes darauf, dass in der Weltwirtschaft insgesamt, in die ich da investiere, dass in dieser Weltwirtschaft mittel- bis langfristig immer etwas stattfindet, was Wertschöpfung heißt. Ne? Also ich investiere in das Prinzip, dass Unternehmen auf der ganzen Welt Werte schaffen, die es gestern noch nicht gab, und damit Bedürfnisse von Menschen zu, um damit Bedürfnisse von Menschen zu befriedigen, die deshalb bereit sind, dafür auch Geld zu bezahlen. Was dann dazu führt, dass die Unternehmen Gewinn haben, Gewinne ausschütten können und eben Aktienkurse steigen. Na, also dieser langfristig steigende Markt, von dem du empirisch gerade gesprochen hast, Stefan, ist ja dann letzten Endes gar nichts anderes als die, ja, sagen wir mal, Aktienmarktmanifestation oder so einer funktionierenden marktwirtschaftlichen Ordnung, in der Mehrwerte geschaffen werden, ja, Wohlstand geschaffen wird, kann man auch sagen. Und deswegen gibt es in so einem weltweit diversifizierten Aktienportfolio nicht nur die Spekulation darauf, dass das steigt über die nächsten Jahre, sondern es gibt quasi eine ökonomische Gesetzmäßigkeit, die dafür sorgt, dass so ein Portfolio über kurz oder lang steigen muss. Und zwei Aspekte noch dazu. Der erste Aspekt: Das ist ein ganz wesentlicher Grund dafür, warum wir mit großer Überzeugung sagen, der beste Einstiegszeitpunkt ist immer jetzt. Weil es nämlich besagt, dass solange ich investiere, ich von diesem langfristigen Zusammenhang immer auch profitieren kann. Und dann wird plötzlich gar nicht mehr das Allerentscheidendste, wann ich investiere, sondern dann ist das Allerentscheidendste, dass ich überhaupt investiert habe. Und das ist sozusagen da von der ökonomischen Seite betrachtet im Grunde genommen die Quintessenz. Und noch eine vielleicht so ein bisschen philosophische Betrachtung, weil oft kommt auch die Frage, kennst du auch, auch das ist jetzt vielleicht die letzten 70 Jahre so weitergegangen. Ne? Es wurden immer mehr Werte geschaffen und es gab irgendwie weltweit immer mehr Wohlstand und Wertschöpfung und so weiter. Aber da fehlt mir ja vollkommen die Fantasie. Wie soll denn das irgendwie weitergehen? Wie soll es denn weiter Wachstum geben? Das kann doch nicht immer so weitergehen und so weiter und so weiter. Ne? Und ich finde es da immer ganz, ganz heilsam, ganz, ganz hilfreich, wenn man sich mal die Tagesschau vor 20 Jahren oder am besten noch älter, irgendwie aus den 80er Jahren oder so, mal eine Tagesschau anguckt. Und dann geht dann so ein Reporter irgendwo in Düsseldorf oder Frankfurt oder Bonn oder so auf die Straße und man schaut dann in dieses Stadtbild. Und man denkt natürlich, oder ich denke, vielleicht sehen das andere anders, aber ich denke zum Beispiel, wenn ich jetzt hier so ins Stadtbild gehe und alles ist irgendwie modern und aufgeräumt und neu und so weiter, so sah es halt schon immer aus. Aber wenn man sich mal die Tagesschau vor 40 Jahren zu Gemüte führt, dann kriegt man überhaupt mal eine Idee, wie viel von dem, was wir schon als sozusagen Selbstverständlichkeit nehmen, alles in den letzten, je nachdem, 20, 30, 40 Jahren hinzugewachsen ist. Und da kann man jetzt ja wirklich nicht sagen, dass wir in den 80er Jahren irgendwie im Nichts lebten oder so. Das war ja auch schon ein nennenswerter Wohlstand. Aber er ist eben kein Vergleich zu dem Wohlstand, der mittlerweile erwirtschaftet wurde. Also auch wenn ich nicht konkret sagen kann, wo das alles herkommen soll, habe ich doch ein sehr, sehr großes Vertrauen in diese ökonomische Gesetzmäßigkeit.
Also, das ist natürlich ein total spannender Punkt. Das sagst du ja selber ein bisschen philosophisch auch. Ich glaube das auch, ja. Ich glaube, in den 70er Jahren, die Leute in den 70er Jahren haben sich auch nicht vorstellen können, wie es heute zugeht, mit welchen Dingen wir uns heute umgeben. Und so können wir uns heute auch nicht vorstellen, wie es in 30 Jahren sein wird. Und am Aktienmarkt wird eben die Zukunft, und zwar die unbekannte Zukunft, gehandelt. Das ist eigentlich das total Spannende und auch irgendwie schon fast Philosophische. Aber ich wiederhole mich hier, ja. Ich kann dir da nur zustimmen. Ich versuche das immer so auch auszudrücken, dass ich sage, die Rendite eines breit gestreuten Portfolios ist nichts anderes als die unternehmerische Rendite an sich, sozusagen in mal abgesehen vom Wohl und Wehe, vom Glück und Pech einzelner Unternehmen, sondern vom Unternehmertum an sich. Und Unternehmen sind nun mal, auch wenn es vielleicht nicht jedem und jeder gefällt, aber Unternehmen sind nun mal die einzigen Orte auf der Welt, in der Werte geschaffen werden. Ja, woanders werden keine Werte geschaffen, aber zugearbeitet und so weiter. Aber letztlich werden Werte nur in Unternehmen geschaffen. Beachte bitte meine Wortwahl. Ich sage nicht Unternehmer, sondern ich sage in Unternehmen. Und da sind auch Arbeitnehmer beschäftigt. Ja, also das nur, um deinen Punkt nochmal aus meiner Perspektive abzurunden. Lass uns das Ganze nochmal sozusagen eine Bestandsaufnahme machen oder Ergebnis festhalten. Also, wir halten fest, der Aktienmarkt ist eben kein Nullsummenspiel. Es ist extrem wichtig, er ist langfristig nach oben gerichtet. Und das ist nicht nur eine empirische Beobachtung, wie du sagst, eine sehr stabile empirische Beobachtung, sondern dafür gibt es handfeste ökonomische Gründe. Stichwort Unternehmerrendite an sich. Ja, es geht sogar so weit, dass es mittlerweile relativ stabile Schätzungen auch gibt, wie stark der Wertzuwachs sein wird. Aber, und das bedeutet eben, dass der Spruch, der beste Einstiegszeitpunkt ist, immer jetzt seine Begründung hat und seine Rechtfertigung hat. Und dass es ein guter Rat ist, zu sagen, steig, wenn du in Aktien investieren willst, steig am besten jetzt ein. Aber da soll es auch kein Missverständnis geben. Natürlich ist es so, wenn man in der Lage wäre, Ein- und Ausstiegszeitpunkte abzupassen, und zwar die richtigen Zeitpunkte abzupassen, dann hätte man natürlich noch eine weit, weit bessere Performance als 8%. Dann würde man von 8% im Monat wahrscheinlich sprechen. Ja, nicht umsonst ist das sogenannte Market Timing, was ja nichts anderes ist als der Versuch, Ein- und Ausstiegszeitpunkte, ideale Ein- und Ausstiegszeitpunkte abzupassen. Nicht umsonst wird das als der heilige Gral des Anlagemanagements bezeichnet, aber wie das halt mit dem heiligen Gral so ist, den hat doch niemand gefunden. Und das ist das Problem. Und meine These ist, dass den wird auch niemand finden. Ja, also damit hier kein Missverständnis gibt. Im Nachhinein wäre es natürlich immer idealer gewesen, besser gewesen, die richtigen Zeitpunkte zu identifizieren. Darum ist es, die Bemerkung erlauben mir noch sozusagen als kleine Abschweifung, darum ist es auch Quatsch, was man in manchen Beratungsgesprächen auch hören kann. Und ich kann mich erinnern, in ganz, ganz grauer Vorzeit habe ich auf dem Beratertisch, ich glaube, das war eine Sparkasse oder auch eine Genossenschaftsbank, weiß ich jetzt nicht mehr genau, da war so eine Art Broschüre aufklappbar und hinstellbar am Beratertisch gestanden. Da war ein Langfristchart dargestellt, groß, plakativ, über 100 Jahre, ich glaube, der amerikanische Index natürlich, und dann stand groß drüber, langfristig sind Ein- und Ausstiegszeitpunkte egal. Das ist ein Riesenunsinn, das ist Quatsch. Die sind natürlich rückwirkend nicht egal. Ich möchte mal erinnern an den japanischen Aktienmarkt. Ja, der ist 89 bei 40.000 Indexpunkten gestanden und ist dann um, würde man sagen, 80% eingebrochen. Und hat über 30 Jahre gebraucht, um seinen alten Stand wieder zu erreichen. Also so viel zum Thema, langfristig sind Ein- und Ausstiegszeitpunkte egal, sind nicht egal. Die können einen den Kragen kosten, um es mal so auszudrücken. Problem ist ein anderes Problem ist, man hat keine Chance, die richtig zu identifizieren. Ich glaube, das muss man, so ehrlich muss man sein, das den Leuten auch sagen, ja. Also es gibt eben keine Möglichkeit, solche Zeitpunkte zu identifizieren. Und das gilt fürs gesamte Market Timing. Und das ist ja eigentlich auch eine gute Nachricht. Denn letztlich bedeutet das ja, dass es nie zu spät ist, am Aktienmarkt zu investieren. Das ist eben zurzeit auch ein relevanter Punkt. Ne? Es gibt ja den schönen Spruch, Time in the market beats timing the market. Ja, ich finde diesen schönen Spruch. Wir haben uns halt erlaubt, den mal so zu übersetzen, dass wir sagen, der beste Einstiegszeitpunkt ist immer jetzt. Aber Philipp, ein Punkt noch am Schluss, um das Ganze für unsere Zuhörer auch wirklich ganz konkret und anfassbar zu machen. Ich meine, du bist ja Leiter der Vermögensverwaltung unseres Hauses. Und jetzt stell dir bitte mal vor, es kommt ein Kunde zu dir, der sagt, ich habe ein Haus verkauft oder ich habe geerbt, ich habe 500.000 Euro geerbt, würdest du dem jetzt wirklich raten, sagt, was soll ich machen, ich will eigentlich investieren am Aktienmarkt, würdest du dem wirklich raten, Knall auf Fall zu investieren? Hand aufs Herz.
Ja, darf ich eine volkswirte Antwort geben? Das kommt darauf an. Nee, also im Ernst. Also rein ganz objektiv betrachtet, das reicht nicht, dazu sage ich gleich noch was, aber ganz objektiv betrachtet ist die klare Antwort, ja, dazu würde ich raten. Denn die Wahrscheinlichkeit, dass die Märkte in den nächsten Wochen und Monaten steigen, aufgrund dieser langfristigen Zusammenhänge, über die wir gesprochen haben, ist deutlich höher, als dass sie fallen. Ja, in aller Regel ist es so, dass wenn ich später investiere, dass ich einfach einen Renditenachteil habe. Ja, außer natürlich, es ist nun zufälligerweise genau so, dass jetzt heute investiert wird und morgen kommt der nächste große Crash. Ne? Dann ist das natürlich was anderes. Aber rein statistisch betrachtet, und damit sozusagen die objektive Empfehlung wäre tatsächlich jetzt zu investieren. Und jetzt kommt aber der Aspekt, warum das nicht reicht. Ich meine, generell gehen wir ja bei der Geldanlage so vor, dass wir nicht sagen, da gibt es irgendwie ein Patentrezept, was für jeden passt. Wichtig ist immer, mit den Anlegerinnen und mit den Anlegern zu sprechen. Und in dem Fall müsste man mal rausfinden dann im Gespräch, ob es da sozusagen eine psychologische Barriere auch bei den Kunden gibt. Ne? Also wir haben am Anfang drüber gesprochen, ne? Da gibt es irgendwie Widerstand gegen dieses, der beste Zeitpunkt ist immer jetzt. Und wenn dieser Widerstand so ausgeprägt ist, dass sozusagen derjenige sich nichts Schlimmeres vorstellen kann, als ich investiere heute 500.000, war dein Beispiel, und morgen oder ja, auch übermorgen fällt der Markt eben um 40 oder um 50%. Und wenn diese Panik, die dann bei dem Anleger entsteht, so groß ist, dass der sagt, um Gottes Willen, ich hole das ganze Geld wieder raus, das bedeutet ja nichts anderes, als ich realisiere den Verlust von diesen 50%. Ich habe auch nichts mehr davon, wenn der Markt langfristig wieder steigt, sondern aus den 500.000 sind 250.000 geworden, Ende der Geschichte. Dann darf man auf keinen Fall sozusagen diese objektiv oder statistisch betrachtet richtige Empfehlung mit diesem Kunden umsetzen, sondern dann muss man sich so einen Tranchenplan machen. Und dazu noch eine wichtige Bemerkung, auf keinen Fall diese Tranchen dann in dem Sinne, was wir am Anfang so ein bisschen, ne, irgendwas ist ja immer, also wenn dann mal sich das geklärt hat, dann investiere ich oder so, auf keinen Fall, sondern einen festen Zeitplan machen und jetzt sagen zum Beispiel, ich teile diese 500.000 in 5 Tranchen auf und in den nächsten 5 Monaten investiere ich jeweils 100.000 an festgelegten Tagen fertig. Also in diesem Sinne, es kommt darauf an, aber objektiv betrachtet sind wir wieder beim Satz, der beste Zeitpunkt ist immer jetzt.
Ich glaube, das ist ein extrem wichtiger Punkt auch, ne? Weil man muss einfach sehen, die kalten statistischen Fakten sind eine Angelegenheit und die Realität der Menschen, wie sie mit Risiken auch umgehen und vor allem mit zuschlagenden Risiken, ne? Über Volatilität sagt jeder leichtfertig, das halte ich schon aus und wenn ein bisschen volatil ist, das gehört zu den Märkten dazu und so weiter, leichter hergesagt, aber wenn die Märkte mal wirklich einbrechen, dann liegen die Nerven blank. Und dann sind die Menschen auch sehr, sehr unterschiedlich. Also ich bin jetzt wirklich weit über 30 Jahre in dem Metier unterwegs. Ich habe alles Mögliche da schon erlebt. Die Menschen sind psychologisch sehr, sehr unterschiedlich drauf, was das Verkraften von zuschlagenden Risiken so nennt mal. Insofern finde ich, glaube ich, einen extrem wichtigen Punkt. Natürlich berücksichtigen wir die kalten Fakten, wie ich sie mal nennen würde. Aber wir müssen selbstverständlich das Ganze immer einbetten in die Realität der Märkte und Realität der Menschen, meine ich.
Ja, Stefan, ich glaube, wir haben es, oder? Es fehlt jetzt nur noch eine große Herausforderung. Wenn nur ein Satz übrig bleiben soll von unserem Gespräch heute bei den Hörerinnen und Hörern, welcher wäre das aus deiner Sicht?
Oh, das ist immer der eine Satz, aber das ist natürlich ein berechtigtes Ansinnen. Die wichtigste Botschaft sozusagen. Ich würde sagen, dass eben ansteigende Märkte nicht nur beobachtet wurden in der Vergangenheit, sondern dass es fast eine ökonomische Notwendigkeit ist. Da will ich es aber auch von dir hören, Philipp.
Ja, aber ich mach's mir einfach. Ich sage einfach, der beste Zeitpunkt ist immer jetzt. Wenn das hängen bleibt bei den Hörerinnen und Hörern von heute, dann ist das aus meiner Sicht das ganz Entscheidende. Ja, in diesem Sinne, vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Diese Folge finden Sie auf Spotify, ab sofort auch mit Video. Und auch die älteren Folgen von Klug Anlegen sind da zum Nachhören bereit. In 14 Tagen sind wir wieder da mit einer neuen Folge und bis dahin alles Gute. Tschüss.
Klug Anlegen. Klartext zur Geldanlage.